Ich lasse mal das Telefon mitlaufen, es ist auf Flugmodus gestellt, damit ich die Zeit etwa habe. Das heißt, damit ich die Zeit ungefähr einhalte. Wenigstens das Datum. Es ist mir wirklich eine große Freude, und ich empfinde es als eine persönliche Ehre und Wertschätzung, dass ich heute bei euch sein darf. Vielen Dank dafür. Die beiden Zeugnisse haben mich jetzt sehr bewegt, gerade jetzt von unserer Schwester. Wie das ist, wenn man lange keinen Kontakt hat zur Familie, was Verbindung haben wir zur Familie und was für eine Sehnsucht ist in uns, in einer heilen Familie zu leben? Welche Sehnsucht ist in uns? Und die Sehnsucht, geschützt bei Gott zu sein. Das hat mich sehr berührt. Vielen Dank für deinen Mut. Und dann diese blöde Dienstwagensäule hat mir auch gefallen. Das Ei im Reifen wäre blöd gewesen. Preis den Herrn. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich darf heute das zweite Mal bei euch sein. Ich habe meine liebe Frau mitgebracht, meine Birgit, heute mit dabei. Das letzte Jahr habe ich gesprochen über Christsein am Arbeitsplatz und heute wird es um den verlorenen Sohn gehen. Was ich so sehr genieße hier bei euch, Schrägstrich, bei uns, Familie Gottes, was ich so sehr genieße, ist euer Lobpreis. Die Art, wie ihr singt, die Art, wie ihr Gott anbetet und verherrlicht, ist etwas, was mich zutiefst in meinem Herzen und in meinem Geist bewegt. Wenn ihr singt, bewegt ihr den Himmel. Der Geist Gottes freut sich daran. Die Engelscharen sind da. Ich kann sie leider nicht sehen, aber ich bin mir dessen sehr gewiss. Ich bin Christ geworden mit 24 Jahren. Ich bin ein gläubiger Atheist gewesen, aufgewachsen in einer materialistisch denkenden Familie in der Stadt mit dem 3O, ja, Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Schön, der Name ist wesentlich besser. Wir haben ein Unternehmen in der Nähe von Chemnitz, in Lichtenau. Wir fertigen Messgeräte, Druck- und Temperaturmessgeräte fertigen wir. Die liefern wir weltweit aus. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Das ist ein großes Geschenk. Wir genießen das. Das ist eine Leidenschaft von uns. Zusätzlich habe ich noch einen Verlag, was so die organisatorische Grundlage ist für Seminare, für Führungskräfte, Unternehmer, die ich durchführe. Und meine Frau und ich, wir waren jetzt, ich bin noch beim Lobpreis, klingt nicht so, ist so. Meine Frau und ich, wir waren jetzt gerade, sind gerade zurückgekommen aus Südkorea und waren dort in einer Gemeinde, die 100.000 Mitglieder hat. Es ist eine der Gemeinden in Seoul und die haben ein Kirchenschiff, das ist Stadthalle Chemnitz und wir haben am Sonntag 7 Gottesdienste. 7:30 morgens geht's los bis abends 8:30. Und wir hatten die Möglichkeit, dort mit dem Hauptpastor mal zu sprechen und er hat mal erzählt, wie es dort so lang geht und wie diese Gemeinde wachsen konnte. Ich will nur ein Geheimnis davon verraten, weil das nicht jetzt das Thema ist. Das Geheimnis des Wachstums auf 100.000 war unter anderem eins, dass eine 1:1 Begleitung stattgefunden hat. Jeder, der Glied dieser Gemeinde werden möchte, muss einen 16-wöchigen Glaubenskurs durchlaufen. Ansonsten hat er nicht die Qualifikation, dort Mitglied sein zu dürfen. Und jeder, der Mitglied ist, muss bereit sein, 1, 2 oder 3 Leute zu führen und mit denen diesen Glaubenskurs zu machen. Und damit sind 100.000 Leute eine kleine Familie, weil man sich kennt, wie mit euren Hauskreisen. Eine wunderbare Sache. Warum ich das erzähle? Deshalb, weil dort war Lobpreis in einer wunderbaren Weise. Wir haben dort an einer Wirtschaftskonferenz dran teilgenommen mit 3.000, 4.000 Leuten und da war Lobpreis, da ging richtig die Post ab. Die haben koreanisch gesungen, wir haben nichts verstanden. Aber es war derselbe Geist wie hier. Du musst nichts verstehen. Du spürst einfach, dass der Geist Gottes unter den Kindern des Allerhöchsten gegenwärtig ist. Und schon hast du nur ein Gefühl. Ich bin zu Hause. Und das ist das, was ich euch sagen möchte, wenn ich hier bin, bei euch, Schrägstrich, bei uns. Ich fühle mich bei euch unheimlich zu Hause. So, Lobpreis. Ich bin noch beim Lobpreis. Da der junge Bruder und der alte Bruder, die warten mal noch ein bisschen. Die reißen uns nicht aus. Die stehen schon lange, lange im Neuen Testament. Lobpreis ist etwas, worin Gott thront und wohnt unter seinem Volk. Deshalb ist, wenn wir Lobpreis singen, die Gegenwart der Engel da. Die singen mit, die stimmen mit ein und der Geist Gottes ist gegenwärtig. Und das ist ein Lob Gottes. Deshalb ist Lobpreis so angefochten, weil es dem Allerhöchsten alle Ehre gibt. Es gibt beim Lobpreis oder beim Singen von Liedern in Kirchen ganz große Unterschiede. Und ich möchte das jetzt sehr wertschätzend sagen. Wir werden manchmal gefragt, in welcher Kirche seid ihr denn? Ja, so wie ihr tickt, seid ihr bestimmt in einer Sekte oder sowas? Und unsere Antwort ist dann, wir sind in der evangelischen Landeskirche und glauben trotzdem. Ja, ist doch was. Weil Gott uns gesagt hat, ich will euch segnen und ihr sollt dort ein Segen sein. Das heißt, das ist ein Teil unserer Berufung, dort zu sein. Finden nicht alles so nett, ist okay, aber das ist unser Platz. Der Lobpreis, wenn wir mal die Lieder anschauen, wie ihr gesungen habt, das ist das, was ich so liebe. Ihr redet mit Jesus. Ihr bringt euer Herz hin. Ihr sagt die Dinge, die euch bewegen. Ihr sprecht mit dem Herrn. Ich achte auch sehr und halte und schätze sehr wert auch die Lieder, die im evangelischen Kirchengesangsbuch sind. Ich achte sie sehr wert, weil das haben Brüder und Schwestern über Jahrhunderte gesungen. Und die Engel kennen diese Lieder gut und ich glaube, die singen sie mit. Es gibt aber einen großen Unterschied. In diesen Gesangsbüchern wird oft über Gott gesprochen. Das ist ein ganz großer Unterschied, es ist nicht über Gott zu sprechen. Ich liebe es aber mehr, mit Gott zu sprechen. Und das ist das, was ihr im Lobpreis tut. Und dieser Lobpreis in dieser Weise ist gekommen, geschenkt worden vom Himmel in den 60er Jahren, im letzten Jahrtausend, in den 60er Jahren. Und wisst ihr warum? Weil, Nebensatz, alles was im Leib Israels stattfindet, und was dort passiert, geschieht in der unsichtbaren Welt im Leib Christi. Und im Sechstagekrieg haben die Juden endlich ihr Jerusalem zurückbekommen, ihr Jerusalem. Und Jerusalem ist die Stadt des Lobpreises. Der David hat Tausende von Lobpreissängern gehabt, die haben Tag und Nacht gesungen, Zimbeln, die haben Schofar geblasen. Da ging die Post ab, die haben den Gott gepriesen. Und diese Stadt ist dem Volk Israel wiedergegeben worden. Im Sechstagekrieg in den 60er Jahren. Und dann kann man sehen, dass im Leib Christi kam dort der Lobpreis hoch. Merkt ihr diese Verbindung? Und deshalb, ich sage euch das nicht, dass die Zeit rumgeht, sondern ich sage euch das, um euch zu ermutigen, dass ihr auf einem super Weg seid und dass ihr das, was ihr tut, etwas ist zur Ehre Gottes. Und Gott segne euch dafür, das ist ganz stark, was ihr macht. Vielen Dank, dass ich das bei euch miterleben darf. Das ist wirklich ein großes Geschenk, das erleben zu dürfen. Dankeschön. Meine Lieben, steigen wir ein. Und zwar, ich lese die Geschichte mal vor. Ich gehe davon aus, die meisten kennen sie. Lukas 15, 11 bis 32, der verlorene Sohn. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte die Habe und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere alles zusammen und zog in ein fremdes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Und er fing an zu darben, ging hin, hängte sich an einen Bürger des Landes, er schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu den Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her, zieht ihn an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, nun ist er gefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen Knecht und fragte ihn, was das wäre. Der aber sagte: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig, der Ältere, und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, wo dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Horen verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du aber solltest fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Viele von euch haben die Geschichte schon öfters gehört, verschiedene Predigten darüber. Und man kann dieses Wort in verschiedenen Richtungen auslegen. Man kann es machen mit Blick vom Vater, ganz spannend. Man kann es auslegen mit dem Blick auf den jungen Bruder, ganz lustig. Und man kann es auslegen mit dem Blick auf den älteren Bruder, ein bisschen traurig. Und das Letzte wähle ich jetzt und mache das ganz fröhlich mit euch. Schauen wir mal die Story an. Was ist denn passiert? Da ist ein Bauer, wohlhabend, hat zwei Söhne. Und der Jüngere sagt, Vater, gib mir den Erbteil, der mir zusteht. Na, was ist denn das für eine Frechheit? Erbe ist dann, wenn jemand gestorben ist und nicht, wenn er noch lebt. Was soll denn das? Aber da wollte ein Teil haben, der ihm als Erbe zusteht. Der Ältere hat es nicht gemacht. Meistens ist es so, dass die älteren Söhne, die eher angepassten sind, und die jüngeren Söhne, das sind eher so die Rebellen, die Revoluzer, die müssen sich so gegen die Großen durchsetzen. Ich bin der älteste Sohn in unserer Familie. Das heißt, die Herausforderung bei mir in meinem Leben ist immer gewesen, nicht zu sehr angepasst zu sein. Und habe aber an der Stelle auch versucht, da ein Stück Gas zu geben, aber immer wieder habe ich damit ein Stück zu kämpfen. Und jetzt gibt es Bilder, die malen so etwas, ja, der reiche Bauer oder der Vater, der nimmt dann so ein Kästchen mit Gold und teilt das zwischen den beiden Brüdern aus und damit ist die Welt in Ordnung. Übrigens, der Junge hat gesagt, gib mir's. Und da der Vater ein gerechter Vater ist, hat er nicht nur den Jungen gegeben, sondern hat aufgeteilt zwischen beiden. Und diese Bilder, Goldkästchen, Goldmünzen raus, aufteilen, ist komplett am Leben vorbei. Wenn dieser Vater Herden hat, wovon wir gehört haben, Felder hat, er hat vielleicht auch Scheunen und Gebäude, dann ist das Vermögen dieses Unternehmers hauptsächlich im Anlagevermögen. Das heißt, im grünen Boden, in den Rindern, in den Schafherden, in den Gebäuden. Das ist so. Und jetzt, wenn es darum geht, das Erbe aufzuteilen, dann wird natürlich eine Wertbetrachtung gemacht von allem, was da ist. Und das ist materialisiert, das ist nicht flüssig. Und wenn dann einer kommt und sagt, davon will ich jetzt meinen Anteil haben, dann hast du als Unternehmer ein dickes Problem, ein ganz großes finanzielles Problem, ein Problem der Liquidität. Entweder du musst deine Firma verkaufen oder der Bauer muss das Land verkaufen, um die Söhne auszuzahlen, oder er muss das irgendwie auf die Reihe kriegen. Das war kein Spaß, das war eine existenzielle Bedrohung, was der Junge gemacht hat. Das muss man verstehen, um dann auch nochmal dann die Spannung in der gesamten Geschichte noch deutlicher verstehen zu können. Jetzt macht der Junge fort nach einer kurzen Zeit, alle zusammen, ins nächste Land irgendwen raus, wo es natürlich schöner ist, woanders ist immer schöner als hier. Ist klar, wir ticken manchmal so ein bisschen komisch. Und dort hat er eine Menge Freunde, weil er Geld hat. Hast viel Geld und gibst aus, hast du sofort Freunde. Also wenn du Freunde haben willst, Kohle, Geld ausgeben, hoch die Tassen, Leute einladen, du hast Freunde, die kennst du alle gar nicht. Die sind alle da. Genau, und das hat er gemacht. Und was er nicht hatte, ist die Gabe seines Vaters, nämlich die Gabe des Haushaltens. Und deshalb ist er pleite gegangen. Er hat sich Freunde gekauft mit dem Geld des Vaters, er hat sich Frauen gekauft mit dem Geld des Vaters. Der ältere Sohn spricht dann davon und bringt alles durch. Haushalterschaft war nicht seine Stärke. Und jetzt plötzlich kommt dazu noch eine Hungersnot in dem Land und jetzt sackt er ab und muss irgendwo Schweine hüten und will gerne was von dem Schweinefutter haben, niemand gibt es ihm. Das heißt, in dieser Situation ist er voll runter. Es war eine persönliche Katastrophe für ihn. Und in dieser Situation kam der Junge zum Nachdenken. Ich habe Hunger, niemand gibt mir was. Den Tagelöhnern bei meinem Vater geht es viel, viel besser. Er kam zum Nachdenken. Ich erlaube mir zu sagen, sein finanzieller Bankrott war der größte Segen seines Lebens. Nicht das Erbe, sondern der finanzielle Bankrott war der Segen seines Lebens. Wie kann Gott das zulassen? Nein. Das Schlimmste, was dem passiert wäre, dem Jungen, es gäbe einen Spenderkreis für den. Also nichts gegen Spenderkreise, wir unterstützen auch Leute, ist alles gut. Aber wenn jetzt so ein paar durchgeknallte Christen gekommen wären, hätten gesagt, den müssen wir helfen, den geht es so schlecht und jetzt sammeln wir Geld für den. Die hätten den Segensstrom Gottes unterbrochen mit ihrem Geld. Der musste rein in die Schweine. Dort kam er zum Nachdenken. Das ist ihm zum Segen geworden. Manchmal brauchen wir Tiefen im Leben, damit wir klug werden. Hier vorne steht auch einer. Ich habe auch Tiefen in meinem Leben gebraucht. Mal sehen, was alles noch so kommt, um klug zu werden. Ja? Deshalb, Stolz macht uns geistlich nur kaputt. Also er geht zurück zum Vater und sagt, Vater, ich sage dir dann, wenn ich ankomme, rede da immer vor sich, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und hat er sich also so, er kommt hin, und der Vater sieht ihn von Weitem kommen. Warum? Weil der Vater Ausschau gehalten hat nach seinem Sohn, den er liebt. Das ist der Papa im Himmel. Er hält Ausschau nach dir, egal wo du bist, egal in welcher Situation du bist, weil er dich liebt. Und als er ihn sieht, kommt der Junge, Sohn mit seinem Pferdchen, Vater, ich habe gesündigt vom Himmel und vor dir und bin ich mir wert, dass dein Sohn heiße und möchte wieder arbeiten wie ein Tagelöhner. Da kam gar nicht dazu, dass sie sagen, der Vater hat diesen stinkenden Burschen umarmt und geküsst und hat ihn eingehüllt in einem neuen Mantel, was ein Kennzeichen ist von Status, hat einen Ring bekommen, damit hat er Autorität, Schuhe dran bekommen und sofort haben sie angefangen, Fest zu feiern. Der Vater war überglücklich, dass sein Sohn da ist. Der Vater ist überglücklich, wenn du zu ihm Papa sagst. Und wenn du durch Jesus zu ihm kommst, ist er überglücklich. Und jetzt wird die Geschichte für mich richtig spannend. Jetzt fangen die an, das Gemästete, das feine Kalb zu schlachten. Die fangen an zu singen und zu tanzen. Er ist wieder da, super und gefreut und prima. Und wo warst denn du? Was hast du von Mist gemacht? Ach, ich habe Mist gemacht. Und ich bin froh, dass ich wieder da bin. Und es war der größte Fehler meines Lebens. Und. Das Fest ist im vollen Gange und plötzlich kommt vom Felde der ältere Sohn. Und ich muss euch sagen, der ältere Sohn ist mein Freund. Ich liebe den wirklich von ganzem Herzen. Und ich werde euch mal sagen, warum. Der Ältere, der Angepasste, ist eine ganz, ganz treue Seele. Wo die anderen schon tanzen und feiern und schon den ersten süßen Wein getrunken haben, war er noch auf dem Feld. Ganz treu. Ganz, ganz treu. Da waren noch Dinge zu richten. Und er kommt zurück und erfährt, was geschieht. Der ältere Bruder ist derjenige, ich bringe das mal so ein bisschen bildhaft, wenn am Wochenende es anfängt in Arabien zu schneien, ja, macht er noch den Weg frei mit der Schneeschippe, damit wenn die Knechte am Montagmorgen kommen, das war der Sonntag, wie auch immer, ihre Esel schneefrei parken konnten. Wenn am Freitag irgendwo noch eine Kuh ausbricht und den Zaun kaputt macht, ist es der ältere Bruder, der den Zaun abends noch in Ordnung bringt und freitags spät nach Hause kommt, wo die anderen zu Hause schon wieder RTL 2 schauen. Und wenn er nach Hause kommt, dann sagt die Frau zu ihm, wo kommst du jetzt her? Er sagt, da ist ein Rind ausgebrochen, ich muss den Zaun reparieren. Und dann sagt die zu ihm, ne, warum musst du das immer machen? Immer musst du das machen, immer kommst du zu spät, warum machen nicht das die anderen? Das heißt, der ist fleißig, der ist treu und zu Hause hat er noch das Donnerwetter. Ich mag den. Also so geht mir es nicht, ja, völlig klar. Völlig klar, völlig klar, völlig klar, völlig klar, völlig klar. Er ist ein Sohn, den sich ein Vater nur wünschen kann. ich will euch schon richtig lieb machen. Und wir werden dann noch merken, wenn ich weiter reingehe, werden wir merken, dass wir enorm viel mit ihm gemein haben. Enorm viel. Und wie, jetzt kommt der ältere Sohn ran, sieht dieses Fest und was denkt der? Der ist total beleidigt und für ihn war der junge Bruder tot und der sollte für ihn auch tot bleiben. Der ältere Bruder ist sehr hart. Der ist sehr hart zu anderen Menschen aus dem Grund, weil er hart zu sich selbst ist. Das hat unheimlich was damit zu tun. Mit welchem Maß du messt, wird euch gemessen werden und so sind wir auch. Das heißt, wer mit anderen Leuten sehr hart umgeht, ist in der Regel auch sehr hart zu sich selbst. Hat wenig Barmherzigkeit für sich selber. Der ältere Bruder hat nicht in der Gnade gelebt und hat keine Gnade für den Bruder gehabt. Für den war das, was der Vater gemacht hat, war ungerecht. Das stimmt. Was der Vater gemacht hat, war ungerecht. Meine Lieben, Gnade ist immer ungerecht. Gnade ist etwas, was jemandem etwas schenkt aus Liebe und aus freien Herzen und nicht Leistung aufwiegt. Der junge Bruder war für ihn nach wie vor tot und er hat den jungen Bruder nach wie vor verurteilt, was er gemacht hat. Und jetzt kommt es, obwohl der Vater ihn begnadigt und dort Recht gesprochen hat. Der Vater hat ein Urteil gesprochen. Mein Sohn war tot, er lebt, er ist wieder da. Seid fröhlich. Und der ältere Bruder zählt die Verfehlungen des jungen Bruders nach wie vor auf, lehnt ihn nach wie vor ab, obwohl der Vater das Urteil gesprochen hat. Und hier muss ich sagen, einen großen Teil der Christenheit willkommen im Club. Willkommen im Club. Wie vielen Menschen ist durch Jesus, sind die Dinge vergeben, wo sie auf die Knie gegangen sind, wo sie Fehler gemacht haben, haben um Vergebung gebeten und die anderen ringsherum rechnen ihnen es immer noch an. Verhalten des älteren Bruders. Das ist kein Lebensstil der Gnade. Der ältere Bruder war hart mit sich selbst. Warum war er hart mit sich selbst? Warum sind wir manchmal hart mit uns selbst? Es ist eine Frage der Identität. Worin habe ich meine Identität? Das heißt, worin finde ich das Ja zu mir selbst? Wo kann ich zu mir selbst Ja sagen? Die Identität des älteren Bruders war ganz klar in seiner Leistung. Vater, ich bin immer bei dir gewesen. Immer gearbeitet, nie ein Gebot übertreten, sagt er. Das war seine Identität. Seine Identität ist gewesen, was er tut, was er leistet, aber nicht, wessen Sohn er ist. Und da sind wir, ziehe ich wieder die Kurve, voll im Bereich religiöser Christen. Religiosität bedeutet, dass ich Gesetze einhalten muss, ich muss Regeln einhalten, um einen heiligen Gott gnädig zu stimmen. Willkommen im Islam. Die tun mir ganz sehr leid, weil sie müssen einhalten, Ramadan halten, einmal nach Mekka, fünfmal am Tag beten. Sie geben viel Geld auch in die Familien hinein. Sie müssen Almosen geben. Das sind die grundlegenden Dinge, was die Muslime tun müssen, um ihren Gott gnädig zu stimmen. Aber sie haben zwei Dinge nicht, die wir haben. Als erstes, sie sind nicht geliebt, sie fühlen sich nicht geliebt von ihrem Gott. Und sie wissen nicht, ob sie bei ihrem Gott ankommen oder nicht. Das ist der Grund, warum ich große Barmherzigkeit habe und großes Mitgefühl mit Muslimen. Weil ich sage, Jungs, Mädels, wir haben hier einen Wettbewerbsvorteil, wenn ihr es nur ergreifen könntet. Und dieser Vorteil heißt Jesus Christus. Versteht ihr? In der Blickrichtung ist es kein Herabblicken auf Menschen in anderen Religionen, sondern dann ist es ein Mitgefühl und ein Hoffen und Wünschen, dass sie es ergreifen, das Angebot Gottes. Wir sind durch Seoul gelaufen, eine Millionenstadt, letzten Monat. Und meine Frau liebt, wenn es leuchtet und lämpelt. So sieht auch unser Garten aus. Schön. Und wir gehen durch Seoul durch und sagte, schau mal, dort drüben lämpelt's. Ganz viele Lampions und Lampen, da muss eine Gaststätte sein, abends, wunderschön. Lass uns mal hingehen. Ja, schauen wir mal hin. Und ohne dass wir es wussten, standen wir plötzlich mitten in einem buddhistischen Tempel mit drei ganz großen goldenen Buddha-Statuen. Das ist im Prinzip, was der Vatikan für die katholische Kirche ist. Ist das dort denn so, das für die Buddhisten? Das wussten wir gar nicht. Und haben wir uns mal angeschaut, wie die Leute sich dort niederwerfen vor diesen Götzenbildern. Lasst uns bitte nicht hochmütig sein, sondern in Ehrerbietung vor unserem Gott bleiben, dass wir in der Gnade leben dürfen. Es hat uns traurig gemacht, was wir gesehen haben. Dann hat die schönen Lampions und das Gelämpel und sowas, das hatte uns dann gar nicht mehr beeindruckt, sondern wir haben diese Verlorenheit vor den Menschen gesehen. Und wir haben in den Augen gesehen, dieser Menschen, die Sehnsucht um Annahme. Und wir haben gesehen, dass sie in ihren Augen, in ihr keine Sicherheit des Angenommens bei ihrem Gott haben. Das ist furchtbar. Und deshalb werbe ich so sehr, auch heute jetzt mit dieser Predigt, dass wir leben einen Lebensstil der Gnade. Aber wie kommen wir dahin? Der ältere Bruder, fleißig, super Sohn. So einen Sohn kannst du dir nur wünschen. Wenn du einen Sohn hast wie einen älteren Bruder, fantastisch. Mit dem Burschen kannst du was machen. Dem sagst du was, der macht das. Das schnurpst. Der ist fantastisch. Aber der braucht noch so ein kleines Nachjustieren in seinem Denken. Das Thema ist Identität. Er fand seine Identität in dem, was er tut, ich leiste etwas für den Vater, das sieht man deutlich, weil er das als Vorwurf bringt. Und jetzt passiert's. Worin du deine Identität findest, worin du sagst, das ist das, was mich ausmacht, darin findest du deinen Selbstwert. Christ, ihr Menschen, finden wir unseren Selbstwert in dem, was wir tun und leisten oder in der Annahme Gottes? Das ist nämlich die Frage. Und jetzt kommt was ganz Furchtbares. Wenn wir unseren Selbstwert in unserer Leistung selbst finden und darin sehen und das für uns so annehmen, beginnen wir automatisch diesen Maßstab, unseren Maßstab, an dem Nächsten anzulegen, und wer an diesen Maßstab nicht passt, wird verurteilt. Das ist Religiosität. Deshalb sind religiöse Menschen, ich bringe das ganz bewusst so, sind Menschen, die andere verurteilen, weil sie einen Maßstab haben, ihren eigenen, und legen den anderen ran. Und wer nicht passt, wird verurteilt. Was haben wir als Christen denn zu tun? Welcher Maßstab gilt denn für uns? Ja, du musst die 10 Gebote halten. Aha. Du musst das machen, was in der Bibel steht, okay? Das machst du mehr. Da steht zum Beispiel drin, man soll den Bart nicht abscheren. Ja? Du bist also da wesentlich gottesfürchtiger als ich. Diese Diskussion haben die Jünger unter sich gehabt, die Apostel, und haben den Heiligen Geist gefragt. Und haben dann das erste Konzil, man darf das ruhig so sagen, das erste Konzil einberufen in Jerusalem und haben der Bericht dieses Konzils, den könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte 15. Und da steht drin, der Heilige Geist und wir sind darüber übereingekommen, dass den Christen, die aus den Heiden kommen, nichts anderes aufzuerlegen ist als vier Dinge. Sie haben sich enthalten vom Götzenopfer, von Unzucht, vom Erstickten und vom Blut. Wenn ihr das tut, tut ihr recht. Punkt. Apostel Paulus geht dann viel weiter und sagt bei dem Kerkermeister, oder Petrus war es, den Kerkermeister, was müssen wir tun? Glaube an Herrn Jesus. Punkt. Der Maßstab, was wir zu tun haben, sind diese vier Dinge. Ich selber habe, solange wie ich Christ bin, über Apostelgeschichte 15 noch nie eine Predigt gehört. Habe selber auch noch keine gehalten. Gleich mit reinnehmen. Aber das ist der entscheidende Punkt. Vier Dinge. Götzenopfer. Dinge, was anderen Göttern geweiht wurde, nicht zu essen. Unzucht. Jede Form von außerehelicher Sexualität und einer Sexualität, die nicht zwischen Mann und Frau stattfindet. Ganz klar. Enthalten vom Erstickten. Das heißt, kein Fleisch essen, wo Blut drin ist. Das ist Ersticktes. Und enthalten vom Blut. Ist in Deutschland und anderen Ländern üblich, dass beim Fleischer Dinge gekauft werden, die komplett Blut sind und werden gegessen. Steht in Apostelgeschichte 15 drin. Jetzt wäre ich gesetzlich. Apostelgeschichte 15 steht drin, die vier Dinge sollen wir uns enthalten. Wenn wir das machen, ist die Welt in Ordnung. Steht nichts vom Sonntag Heiligen, steht nichts vom Schabbat. Das sind alles Dinge, die mal später kommen. Was haben wir denn? Wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der, dass der uns führt und uns Weisheit gibt. Wo Nikodemus abends zu Jesus kommt, sagt Jesus, derjenige, der aus dem Geist geboren ist, ist wie der Heilige Geist ist wie ein Wind, der bläst, wo er will. Und du weißt, hörst nur sein Sausen. Du weißt nicht, wo er herkommt, wo er hingeht. So ist es bei einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. Lebensstil der Gnade. Was weiß ich, wie Gott jemand anders führt? Wir sind nicht die Richter. Wenn ich sehe, dass mein Bruder oder meine Schwester an irgendeiner Stelle schief liegt, dann darf ich hingehen und sagen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mir ist bei dir etwas aufgefallen, gibst du mir die Erlaubnis, dass ich mit dir darüber sprechen darf? Das ist Wertschätzung. Und wenn der sagt, das ist mir egal, was dir aufgefallen ist, das interessiert mich nicht, dann hältst du bitte deine Klappe. Und wenn er sagt, oh, bitte, sprich, dann sprichst du die Wahrheit. Aber wir haben nicht das Recht zu verurteilen. Wenn wir urteilen und über andere richten, dann machen wir die Arbeit von jemandem Fremden. Der Feind Gottes ist der vor dem Thron ist und Tag und Nacht die Brüder verklagt. Lass den das machen. Das ist sein Job. Unser Job ist es zu segnen, weil wir berufen sind, den Segen zu ererben. Ja, wir leben in einer völlig, völlig anderen Dimension. Also wenn du deine Identität findest in bestimmten Dingen, wo du sagst, so muss ich sein, dann kann ich vor mir bestehen, dann bist du in einer Selbstrechtfertigung. Die Rechtfertigung ist aber durch Christus am Kreuz geschehen. Jesus ist gestorben am Kreuz, deinen Tod, und wenn du an ihn glaubst, bekommst du sein Leben und bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wenn du Christ bist, bekommst du kein ewiges Leben. Das sage ich von der Kanzel. Du hast es. Das ist ein ganz großer Unterschied. Du hast es. Du bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und jetzt sieht es so aus, dass wenn wir Dinge aufrechnen, wo Menschen sündigen, wo sie dies oder jenes tun, und da bin ich wieder auf die Nase gefallen. Natürlich, das soll ja auch nicht passieren, wo wir Dinge tun, die falsch sind. Und da möchte ich auf ein was sagen. Dass Menschen sündigen, ist kein Verhaltensproblem, sondern es ist ein Identitätsproblem. Das möchte ich euch beschreiben. Es sind viele Christen, die denken ständig darüber nach, wo habe ich einen Fehler gemacht, wo muss ich noch Buße tun? Ich bin sehr für Buße tun, wenn es dran ist, bin sehr dafür. Wo muss ich Buße tun und wo muss ich Dinge ändern? Darüber nachzudenken ist richtig. Wenn du ständig in diesem Denken bleibst, weißt du, wo du da bist? Dann denkst du vom Null ins Minus. Immer nur ins Negative. Beginn mal an, vom Null ins Positive zu denken. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerechtfertigt durch Christus. Meine Sünde ist abgewaschen durch das Blut Jesu. Ich bin mit Christus eingesetzt, im Himmel zu regieren. Ich bin ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten. Und egal, wo ich hingehe, wo ich hintrete, bringe ich das Reich Gottes, weil ich dazu berufen bin. Und weil da in mir ist. Weißt du, wo du hingehst? Das hat uns mal ein Seelsorger gesagt. Fantastisch. Wir hatten ein Thema auch mit Furcht gehabt. Menschenfurcht und sowas. War noch schwierige Situation. Und er hat gesagt, wovor habt ihr Angst? Dort, wo ihr hingeht, und das sage ich euch jetzt, ihr seid mindestens zu viert. Denn ihr seid zu viert. Die sind es, die mich lieben, sagt Jesus. Das sind die, mein Wort halten. Und ich möchte das Wort Jesu halten, völlig klar. Und der Vater und der Sohn, wir werden kommen, werden Wohnung nehmen. Wenn du, Jesus, die Liebe zeigst, dass du sein Wort hältst, dass dir es wichtig ist, ist der Vater und der Sohn nehmen Wohnung bei dir. Zwei. Dein, wenn du Christ bist, ist dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Power, die Himmel und Erde geschaffen hat, ist in dir. Das sind schon drei. Und du bist auch noch ein bisschen mit dabei. Ihr seid vier. Und wir müssen beginnen, in diesen Dimensionen zu denken, wenn wir die Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen. Die Herausforderungen sind gewaltig. Dieses christliche Erbe Europas ist sowas von angegriffen, das lässt sich gar nicht in netten Worten beschreiben. Wir müssen treu bleiben, am Wort dran, was der Herr uns gesagt hat. Und was wichtig ist, an der Stelle, wo ihr seid, wo ihr lebt, in den Familien, am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Studium, ihr habt die Aufgabe, die persönliche Berufung Gottes, dort eine Kultur zu schaffen und zu implementieren, die nach dem Reich Gottes duftet. Das ist unsere Aufgabe. Nicht zu resignieren in dieser Welt, sondern dort, wo ihr seid, als Christen Autorität zu übernehmen und in die unsichtbare Welt hineinzusprechen. Ich befehle an diesem Arbeitsplatz, wo ich hier bin, und weil ich hier bin, ist Jesus Christus hier. Und in meine Familie befehle ich hinein, dass hier Reich Gottes ist. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du den Dienst deiner Engel sendest, dass jetzt hier drin all dieser Missgunst, dieser Neid, dieses böse Denken, dass das weggewaschen wird und dass dein Friede und deine Liebe drin ist. Im Namen Jesu befehle ich das. Meine Lieben, wir müssen lernen, in die geistliche Autorität hineinzukommen. Und da ist ein was ganz wichtig, das können wir nur, wenn wir unsere Identität nicht finden in dem, was wir leisten. Unser Leben ist nicht haben, unser Leben ist sein. Unsere Identität ist das, wer wir sind. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Gott hat dich geschaffen, weil er einen Plan mit dir hat. Er hat dich in einer Weise gestaltet, die einzigartig ist. Wir haben über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Kein Mensch auf dieser Welt hat die Kombination von Gaben und Talenten, die du hast. Kein Mensch, der je gelebt hat, hat die Kombination und Gabentalente, die du hast. Und es wird nie ein Mensch leben mit dieser Kombination. Du bist einmalig, ein Unikat. Und du lebst heute in dieser Zeit, weil Gott mit dir etwas vorhat. Weil er möchte an der Stelle, wo er dich hingestellt hat, dass dort etwas in Existenz kommt, was er möchte. So wertvoll bist du. So wertvoll, einzigartig, unaustauschbar. Und deshalb findet deine Identität nicht in dem, was du tust, sondern wer du bist. Botschafter an Christi Stadt. Und wenn dir das klar ist, dass deine Identität nicht in dem ist, was du leistest, sondern wer du bist, kannst du mit einer völlig anderen Barmherzigkeit mit Menschen umgehen. Du wirst, wenn du dort in diesem Weg des Wachstums bist, geistlichen Wachstums, wirst du den anderen nach und nach mit den Augen Gottes sehen. Das ist ein Mistkerl. Du kannst den hineintreten. Bete für ihn. Du wirst ihn mit anderen Augen sehen. Du wirst sehen, wie Gott ihn, nicht wie er ist, du wirst sehen, wie Gott ihn gedacht hat. Dann kannst du anders mit ihm umgehen. Wir haben da viele Erfahrungen gemacht in dieser Richtung. Und das ist der Schlüssel zum Durchbrechen. Und dann hilft es uns, hineinzugehen und einen Lebensstil der Gnade zu leben. Menschen, die dir begegnen, dürfen keine Schuldgefühle haben. Keine Schuldgefühle. Sondern sie müssen ein Gefühl von Annahme haben bei dir. Dass von dir ein Geborgensein ausgeht, eine Liebe ausgeht. Aber das kannst du nicht machen. Mach's bitte nicht mit Anstrengung. Das kannst du vergessen, geht nicht. Dann kommt es aus deinem Fleisch. Das muss aus deinem Geist kommen. Das heißt, deine Verbindung zu Gott, deine stille Zeit, deine Liebeszeit mit Gott muss so geprägt sein, dass du dich so von ihm verändern lässt, dass Ströme lebendigen Wassers von dir ausfließen. Und dann sind wir in der Lage, etwas zu verändern. Letzter Satz. Wir versuchen immer, irgendetwas zu machen, damit wir besser werden. Vergiss es, du wirst nicht besser. Zumindest nicht von dir aus. Indem Jesus ans Kreuz gegangen ist und alles vollbracht hat, gibt es was Neues. Im alten Bund ging es darum, dass Menschen Dinge tun müssen, um gerecht zu sein. Im neuen Bund ist es so, dass Jesus alles getan hat. Du kannst dich entspannt zurücklegen, es gibt nichts dazu zu tun. Jesus hat alles vollbracht. Und nimm bitte ein was mit. Gott versucht nicht, aus bösen Menschen Gute zu machen. Das wäre nur ein Frisieren des Fleisches. Gott versucht nicht, aus bösen Menschen Gute zu machen, sondern aus toten Menschen Lebendige durch seinen Geist. Und da seid ihr, lasst euch dort formen und tragt es dorthin, wo ihr seid. Die Welt hat so nötig. Der Herr segne euch.